Kompakt, der Podcast der Grünen Ratsfraktion und des Grünen Kreisverbandes in Wuppertal. Und wir fassen mit der neuen Folge, die wir heute aufnehmen, ein bisschen das Jahr zusammen. Wir gucken uns 2023 an und beleuchten das ein bisschen aus grüner Sicht. Das mache ich wie immer nicht alleine, das wäre auch sehr langweilig, sondern heute habe ich mir eine Gästin eingeladen, die ich mir schon etwas länger gewünscht habe. Das kann ich dir, Dagmar, hier mal kurz sagen. Jetzt habe ich den Namen schon erwähnt. Es ist Dagmar Liste-Frinka, unsere grüne Bürgermeisterin. Hallo Dagmar.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du noch kurz vor Weihnachten hier Zeit gefunden hast, dass wir uns zusammensetzen und ein bisschen über 2023 sprechen. Wenn ich das jetzt so sage, 2023, ist da jetzt erstmal gute Gefühle dran aus politischer Sicht oder ist das was, wo du vielleicht in 2, 3, 4 Jahren etwas negativ drauf gucken würdest?
Nein, grundsätzlich gucke ich immer positiv. Ich denke, ich bin ein positiver Mensch. Es gab natürlich Höhen und Tiefen, die gibt es immer, aber ich denke, wenn man nur negativ sieht, macht es keinen Sinn, weiterzumachen. Man sollte schon auch die Erfolge sehen oder die positiven Gedanken, die man sich gemacht hat, und sollte die weiterverfolgen.
Und da ich ein bisschen deine politische Arbeit hier verfolgen darf als Mitarbeiter der Geschäftsstelle, weiß ich, dass du einen großen, tollen Erfolg für dich jetzt in der Kürze der Zeit verbuchen konntest und dich sehr darüber gefreut hast, dass das Pina-Bausch-Zentrum in einer sehr beeindruckenden Form umgesetzt wird. Da gab es jetzt in der letzten Ratssitzung den Zuschlag für New York, war das, ne? Erstmal, kannst du vielleicht mal kurz erklären, das wirkt im ersten Moment etwas groß, ne? Ich meine, das Erbe von Pina Bausch ist auch groß, deswegen ist es natürlich absolut legitim, da bis nach New York zu gucken. Aber wie läuft sowas eigentlich ab? Wie kommt Wuppertal in den nächsten Jahren an dieses Pina Bausch-Zentrum?
Ich hoffe, ganz einfach und ohne große Schwierigkeiten. Wird natürlich nicht passieren. Aber für mich war es auch das erste Mal, dass ich so ein komplexes Thema überhaupt begleiten durfte. Ich fand es großartig. Wir hatten ein Kolloquium, wo eben halt erklärt wurde, welche Ansprüche wir stellen ans Pina-Bausch-Zentrum. Nicht nur wir, Bund, Land, alle haben Ansprüche und stellen sich ja vor, wie so ein Tanzzentrum aussehen soll. Und jeder hat andere Ansprüche. Und das war also wirklich sehr komplex, was da aufgebracht wurde. Und dann haben sich eben halt Architekturbüros beworben und haben ihre Vorstellungen umgesetzt, wie sie sich so ein Tanzzentrum wünschen. Ich glaube, es waren letztendlich in der engeren Auswahl 18 Entwürfe und da haben wir dann zweimal ausgewählt, bis zum Schluss dann eben halt 3 Entwürfe über waren. Es war ein Gremium von Politik, Land, Bund und eben halt auch Architekturbüros, die mit in dem Gremium saßen, um das zu beurteilen. Ich fand es sehr spannend, das auch mitzubekommen. Ich selber war stimmberechtigt, hatte tatsächlich eine Stimme, die ich abgeben konnte, und hatte aber Berater aus allen Fraktionen hier aus dem Stadtrat. Es waren SPD, CDU, Linke. Ich hatte noch einen Berater aus der freien Kulturszene dabei und wir haben uns gemeinsam die Entwürfe angeguckt und lange diskutiert, das Für und Wider abgewogen und dann habe ich dann unsere gemeinsame Stimme abgegeben, die also wirklich demokratisch und da auch sehr, sehr einvernehmlich war. Und freue mich natürlich, dass der erste Preis, den wir ausgelobt haben, also der jetzt tatsächlich geworden ist im Architekturbüro um Liz Diller, gewonnen hat und das jetzt auch in diesem Verfahren der Einsprüche das durchgezogen hat, das finde ich ganz großartig, weil Liz Diller auch sehr emotional, ja, irgendwie war auch diese ganze Reise war auch sehr emotional, war nicht nur sachlich, auch sachlich, aber spielten auch ganz viele Emotionen mit. Liz Diller hatte für meine Begriffe wirklich unglaubliche Emotionen. Sie hat persönlichen Kontakt zu Pina Bausch gehabt und sie sehr geschätzt. Inwieweit sie sich kannten, weiß ich nicht so genau. Sie kannten sich aber. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil sie einfach den Geist von Pina Bausch auch irgendwo greifbar gemacht hat. Ausschlaggebend war dann in der letzten Sitzung die große Rede von Boris Schamatz, der auch sehr emotional über Pina Bausch gesprochen hat, über das, wie er das Tanztheater in der Zukunft sieht. Und letztendlich ist dann eben halt in der Auswahl der Entwurf von dem New Yorker Büro. Wir wussten ja alle nicht, dass es ein New Yorker Büro war, weil die Architekturbüros waren eben halt nicht bekannt, nur die Entwürfe. Und wir haben anhand der Entwürfe eben halt ausgewählt. Und dass es jetzt ein New Yorker Büro ist, ist natürlich irgendwo sensationell, finde ich.
Und man kann es ja auch drehen, also dass sich überhaupt ein New Yorker Büro damit auseinandersetzen möchte, dass in Wuppertal etwas entsteht, könnte man sich jetzt einfach machen und sagen, ja, da gibt es ja auch viel Geld für, klar, aber ich glaube, es gibt genug Projekte auf der Welt, die genug Geld abwerfen, dass ein Architekturbüro aus New York sich auch mit amerikanischen oder anderen weltweiten Projekten auseinandersetzen kann. Aber da kam halt eben Wuppertal ins Spiel und die haben sich gesagt, ja, das finden wir auch interessant genug, wahrscheinlich auch durch die persönlichen Beziehungen, die du gerade erklärt hast von der Liz Diller zu Pina Bausch persönlich oder zumindest der Kunst von Pina Bausch. Aber ist das so ein kleiner Ritterschlag schon auch, wenn man dann, du hast gerade gesagt, du hast dich sehr gefreut, dass es ein New Yorker Büro ist mit dieser Geschichte eben dahinter. Ist es dann schon auch so ein kleiner Ritterschlag, dass man ja aus der weiten Welt sozusagen so einen Zuschlag nach New York gibt?
Ja, vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass das alleine ausschlaggebend ist. Ich glaube, ausschlaggebend ist, dass alle agierenden Personen, alle, die wirklich daran arbeiten und das auch realisieren möchten, dieses Tanzzentrum, dass die mit Herzblut dabei sind. Und da ist es mir eigentlich egal, ob dieses Herzblut aus Düsseldorf kommt oder ob das aus New York kommt. Solange das Herzblut dabei ist, klar, New York hört sich natürlich auch wahnsinnig an, Großstadt, Weltstadt. Vielleicht mag das für den einen oder anderen auch wirklich ausschlaggebend sein, aber ich glaube eher, dass es an den Personen liegt. Das ist wie überall, das liegt immer an den Personen, ob in der Familie, in der Politik oder wo auch immer, im Beruf, sind immer die Personen, die irgendwie was verändern oder was vorantreiben können.
Dass du Dinge vorantreiben möchtest und kannst, das merkt man dir in der täglichen Arbeit hier auch aus dem Büro aus immer sehr an. Du hast wie alle anderen PolitikerInnen auch deine Fachgebiete, Bereiche, mit denen du dich mehr oder weniger gerne beschäftigst, aber wo du von auf jeden Fall gesagt hast, auch zu Beginn oder im Verlauf der Ratsperiode, ja, da kümmere ich mich drum und Kultur ist ja nun mal ein sehr großer Bereich deiner politischen Arbeit. Das macht man nicht, wenn man keinen persönlichen Bezug dazu hat. Da investiert man einfach, glaube ich, nicht so viel Zeit in etwas, was einen eigentlich im Prinzip gar nicht interessiert. Deswegen meine Frage an dich jetzt auch persönlich. Wie hat dich Kultur bekommen? Also erstmal vielleicht, was für Kultur? Was bezeichnest du vielleicht für dich auch einfach als Kultur? Warum interessiert dich das so sehr? Was gibt dir das vielleicht auch an Resonanz, diese politische Arbeit zu machen?
Erstmal ist Kultur Leben, grundsätzlich. Und ich habe mich immer schon gerne mit Leben beschäftigt, mit dem Tod etwas weniger. Man spricht dann von Hochkultur, was so Opernhaus und so weiter angeht, finde ich großartig. Symphonieorchester finde ich großartig. Ich finde aber auch Kultureinrichtungen wie Börse, Loch und so weiter, Insel, ganz toll. Leider durch die politische Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich viel zu wenig Zeit, all das mir anzugucken, was ich mir angucken möchte. Ich muss manchmal Termine absagen oder kann sie nicht wahrnehmen, weil andere Termine wichtig sind. Das finde ich sehr schade. Ich würde also gerne kulturell noch viel, viel mehr machen, als ich schon tue. Sicherlich findet der eine oder andere, dass ich auch nicht genug mache. Aber mein Tag hat nur 24 Stunden, das ist leider so. Und wenn ich so meine apolitische Arbeit betrachte, die mich sehr auslastet, meine Freizeit sehr, sehr auslastet, dann denke ich, andere tun weniger und die werden sich selbst auch gerecht. Vielleicht ist das auch der eigene Anspruch, der da so ein bisschen mitzählt. Und wenn man dem eigenen Anspruch nie so ganz gerecht wird, ist es vielleicht auch ein Antrieb, den man hat, so ein innerer Antrieb, der einen immer weitermachen lässt und immer mehr und immer weiter kommen lässt.
Seit wann hast du diesen Antrieb im kulturellen Bereich und was hat dich da so infiziert?
Das ist eine gute Frage. Antrieb hatte ich eigentlich immer schon. Infiziert hat mich, glaube ich, der Peter Vorsteher, der Leiter der Tafel jetzt ist, der auch ein Mensch ist, der Leute mitnehmen kann. Der ist ja nun wirklich einer, der gut vernetzt ist, der Menschen begeistern kann. Und irgendwie hat er mich auch begeistert für die Kultur, für die Politik. Ohne Peter wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht in der Politik.
Was war das, womit Peter dich gekriegt hat, mit der Art und Weise, die du gerade beschrieben hast? Gab es ein Event, einen politischen Umstand im kulturellen Bereich oder vielleicht auch nicht im kulturellen Bereich, der dich da in eine Richtung gebracht hat, wo du vielleicht angefangen hast, ein Stückchen anders zu denken als davor oder Sachen anders anzupacken als davor, weil man es dann eben im politischen Rahmen macht?
Naja, mein Leben war eben halt erstmal geprägt durch Ausbildung und dann eben Familie, Kinder, Eltern, Pflege und so weiter. Und irgendwann fängt man dann auch an zu überlegen, ein Häuschen zu bauen. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht in der Hofschaft. Und da gab es halt Probleme, weil ein Kanal gelegt werden sollte und die Straße eben halt, wie man sich vorstellen kann, nur knappe 3 Meter breit war. Und wenn man die aufreißt, sind in dieser Hofschaft halt alte Fachwerkhäuser, dass es nicht ganz einfach ist, für die Feuerwehr da durchzukommen. Und das hat mich einfach aufgeregt, dass diese alten Fachwerkhäuser eben halt nicht genügend geschützt werden. Das ist ja auch das, was am Öberg gerade passiert, wenn die Autos zu eng parken, dass die Feuerwehr nicht durchkommt, dass einfach Leute zu Schaden kommen. Das finde ich sehr schade. Und da habe ich dann mit anderen Anwohnern natürlich, klar, haben wir auch Politiker mit ins Boot holen wollen und darauf aufmerksam gemacht, auf die Lage. Und das war Wahlkampf. Es haben sich alle Politiker gekümmert, aus allen Parteien, aus allen großen Parteien. Was geblieben ist, war tatsächlich Peter Vorsteher, der für Kronenberg zuständig war und auch in der Bezirksvertretung saß, der auch nach dem Wahlkampf immer wieder nachgefragt hat, ne, wie geht's, wie sieht's aus und dann auch irgendwann mal gefragt hat, Mensch, du kümmerst dich doch, hast du nicht Lust, dich ein bisschen weiter zu kümmern, mal um Kronenberg oder so, geh doch mal in die Stadtteilgruppe, lass uns doch mal gemeinsam gucken, was man für Kronenberg tun kann. Und so ist ein Schritt nach dem anderen gekommen, ne? Dann hieß es, Mensch, wir suchen für den Vorstand im Kreisverband suchen wir noch eine Beisitzerin. Wie sieht das aus? Hast du nicht Lust, da mal ein bisschen mitzumachen? Naja, habe ich gedacht, okay, ist ja nicht so schlimm, sich da hinzusetzen und mal die eigene Meinung zu sagen, kann ja nicht verkehrt sein. Ja, 2 Jahre später war ich dann Vorstandsvorsitzender, also Kreisverbandssprecherin, wie man das so schön nennt, zusammen mit der Claudia Schmidt. Und und dann ging ein Schritt nach dem anderen. Irgendwann sagte man dann, was kannst du dir nicht vorstellen, für den Stadtrat zu kandidieren? Und ich, was soll ich im Stadtrat? Ne? Da sitzen alles irgendwie ganz wichtige Leute und ich fühle mich einfach nicht so wichtig, um mich in den Stadtrat wählen zu lassen. Naja, man hat mir den Rücken gestärkt und hat mich eigentlich durchgehend in der Grünen Partei unterstützt, kann ich nicht anders sagen. Also das ist schon bemerkenswert gewesen, genau. Und so ging es dann immer weiter. Dann hieß es so, wir suchen noch jemanden für die Ratskommission. Hast du nicht Lust, die Ratskommission zur Begleitung und Steuerung des Pina-Bosch-Zentrums zu leiten? Ja, und dann habe ich gedacht, okay, warum nicht? Kann ich ja mal versuchen. Ja, und der letzte Schritt war dann, dass der Oberbürgermeister anrief und sagte, du hör mal, Dagmar, hast du nicht Lust, Bürgermeisterin zu werden? Und ich dann erst mal gesagt habe, okay, lass mich jetzt erst mal einen Stuhl suchen, mich hinsetzen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber letztendlich ist mein Motto, wer sich nicht bewegt, bewegt auch nichts. Und es ist nichts in Stein gemeißelt. Warum soll man nicht versuchen, was zu bewegen, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt sofort kann? Ich meine, das habe ich in der Politik gelernt, dass es einfach nicht einfach ist, ne? Dass man nicht sagen kann, ja, du bist doch in der Politik, mach doch mal. Mhm. Nee, so einfach geht es einfach nicht, ne? Man muss einfach viel reden, Überzeugung leisten und versuchen, auch andere mitzunehmen.
Ich finde, du zeigst in der Art, wie du Politik machst, dass das auch mit einer gewissen Lockerheit geht. Ich glaube, das findest du gar nicht so schlecht, das rüberzubringen, oder?
Klar, sollte das locker sein. Es ist ein Ehrenamt. Wenn ich das verbissen machen würde, wäre ich, glaube ich, nicht die Richtige an dem Ort.
Ich glaube allerdings, dass sehr viele Leute sehr verbissen Politik machen. Das meine ich gar nicht mal lokal, sondern dass du das bis in die Bundesebene sehen kannst, dass gerade Verbissenheit oft dazu führt, dass du dich versperrst, und zwar parteiunabhängig, dass du dich versperrst, Brücken zu bauen. dass du dich versperrst, Mehrheiten zu finden manchmal auch, weil man Dinge durchdrücken möchte, genauso wie es von den unteren Gremien oder von sonst irgendwem vorgegeben worden ist oder wie da eben die Mehrheiten waren. Und dann stellt man fest, ja, hier finde ich jetzt aber gar keine Mehrheiten mehr dafür. Das ist ja schön, dass ihr euch das überlegt habt, aber das funktioniert ja gar nicht so. Diese Lockerheit, die ich gerade angesprochen habe, finde ich sehr erfrischend, weil ich, wie gesagt, das nicht so oft mitbekomme. Du bist dadurch aber nicht weniger konsequent. Also ich finde, die Art und Weise, wie du jetzt auch über diese Entwicklung gesprochen hast, war sehr locker. Na klar, ist da Arbeit dazwischen, die du jetzt weggelächelt hast gerade so ein bisschen, aber, ne, aber trotzdem ist es sehr locker, aber trotzdem nicht weniger bindend oder konsequent. Ich finde, das passt ganz gut zu deinem Lebensmotto, was du gerade so formuliert hast, dass das so, ja, dass das sich organisch entwickeln darf gerne und nur dann eben auch Erfolg dabei rauskommt.
Ja, aber Politik ist doch nicht anders als Beruf oder Familie. In der Familie müssen wir da auch Kompromisse eingehen. Wir können doch, ne, wenn wir in der Familie einen haben, der Bestimmer ist, werden alle anderen unzufrieden, wenn sie so gar nicht mitreden dürfen. Und das ist in der Politik ganz genauso. Natürlich haben wir in allen Bereichen Menschen, die nur 100% fordern und ohne dem wollen die nicht weitermachen oder akzeptieren sie nichts weiter. Aber ich glaube, wenn man immer nur auf seine 100% besteht und nicht nach rechts und links guckt, dann kommt man nicht weiter. Ich glaube, man muss schon, um kleine Schritte mitgehen zu können, auch kompromissbereit sein. Man muss den anderen zuhören und vor allen Dingen muss man den anderen respektieren. Und das geht, glaube ich, in manchen Bereichen verloren oder bei manchen Menschen verloren. Ich glaube, dass, aber da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, das ist personenabhängig, ja. Ob man sich mag, ob man vielleicht miteinander reden kann oder ob man sich so gar nicht grün ist oder sich nicht riechen kann, das kommt ja auch irgendwo her. Das ist ein Problem. Und ich glaube, ich glaube, wir haben ein Stück weit, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wir haben Menschen, die so lange in der Politik sind und so lange Machterfahrung haben, dass sie vielleicht gar nicht mehr bereit sind, Kompromisse einzugehen oder auf andere mit vielleicht auch verrückten Ideen zuzugehen. Ich finde, es ist ganz wichtig, wenn Leute kommen und Ideen haben, die vielleicht abgedreht sind, die aber im Kern super sind, dass man einfach miteinander redet, um eine gemeinsame Lösung daraus zu entwickeln. Das finde ich wichtig. Und das ist Demokratie und das sind Kompromisse. Die müssen nicht im Streit passieren, wie wir es gerade überall mal immer mal wieder hören. Die können auch wirklich konstruktiv und wertschätzend miteinander passieren.
Glaubst du, dass das auch ein Grund sein könnte, weswegen sich Menschen von den Themen Politik, manchmal auch Medien im Allgemeinen, etwas weniger abgeholt fühlen als vielleicht noch so vor 10, 15 Jahren? Also ich finde, Politikverdrossenheit ist irgendwie so ein Wort, das benutzt man gefühlt so lange, wie ich lebe. Ich bin jetzt 31, ich glaube, das Wort gibt es schon sehr, sehr lange. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Politikverdrossenheit so einer gewissen Entfremdung einherkommt von Politik und Personen. Du hast vorhin von Peter Forsch, ich komme deswegen da drauf, weil du vorhin von Peter Vorsteher gesprochen hast. Und es wirkte einfach so, als ob der sich um ein Thema kümmert. Mhm. Also muss man sich kümmern? Also muss man so richtig kümmern im klassischen Sinne? Also etwas gucken, dass etwas läuft, etwas begleiten, damit man vielleicht wieder an die Menschen näher rankommen kann in der Politik?
Ja, ich glaube schon. Ich war früher auch so, habe auf dem Sofa gesessen und habe mir dann durch die Medien, Fernsehen, Radio, Zeitung, mir die Politik angeguckt und habe gedacht, was machen die eigentlich für einen Mist? Ich hatte das Glück, dass ich die Möglichkeit hatte, in die Politik zu kommen, hatte natürlich auch so ein bisschen den Impuls, das zu machen. Da gehört wahrscheinlich beides zu. Einmal, dass man die Möglichkeit hat und einmal, dass man es auch will. Und habe dann festgestellt, so einfach ist das alles gar nicht. Weil ich glaube, jeder wohnt so ein bisschen in seiner Blase und hat sein Leben und sieht das, was er für richtig hält und wie wie ein Leben gestaltet wird. Das ist auch völlig legitim, das habe ich auch gemacht, das mache ich auch immer noch. Ich lebe auch in meiner Blase, wir kommen auch aus diesen Blasen eigentlich nicht raus. Die eine ist vielleicht ein bisschen größer und die andere ein bisschen kleiner, das mag alles so sein. Und dann habe ich festgestellt, als ich politisch dann doch etwas höher gestiegen bin, wie jetzt beispielsweise im Stadtrat, wenn man das so ausdrücken darf, dass ganz viele Menschen mit ihren eigenen Blasen auf einen zukommen und erwarten, dass man ihnen hilft, dass man sie hört und dass man das alles respektiert. Das mache ich, das versuche ich, aber es sind halt viele Blasen und die musst du als Politikerin übereinander bringen. Die musst du anhören, mit denen musst du reden und respektieren natürlich auf jeden Fall, aber du kannst dadurch, dass es ganz viele Blasen sind, kannst du niemals allen gerecht werden. Und das ist halt was, was natürlich eine Verdrossenheit auch ein Stück weit bringt bei Leuten, die jetzt die anderen Blasen gar nicht sehen, sondern nur ihre eigene Blase und dann sagen, ja, die tun ja doch nichts für mich. Ne? Also es ist schwierig. Also ich glaube, Politiker, Politikerinnen haben es nicht leicht. Sie haben sich es aber ausgesucht. Und diese Politikverdrossenheit, die habe ich auch manchmal. Also ich habe in der Zeit, wo ich jetzt im Stadtrat sitze, das sind 2,5 Jahre, das ist noch überhaupt gar nicht so lange, obwohl man mich immer schon als Altpolitikerin tituliert. Weiß nicht, vielleicht sehe ich so aus, als wenn ich schon gefühlt 100 Jahre im Stadtrat sitze, keine Ahnung.
Natürlich nicht.
Aber das ist halt der Punkt, dass es nicht einfach ist, die Leute alle mitzunehmen und alle mitnehmen zu können. Manche Forderungen sind natürlich auch abgedreht, ganz klar. Manche sind klar formuliert und auch ganz verständlich, aber trotzdem nicht realisierbar. Auch mich macht es manchmal traurig. Und ich habe in den 2,5 Jahren auch Phasen erlebt, wo ich denke, warum mache ich das alles? Ich rede mit anderen Politikern, mit anderen Politikerinnen. Ich rede mit anderen Fraktionen, die teilweise selber auch diese 100% für sich wollen, nicht kompromissbereit sind. Und dann denke ich auch, warum rede ich eigentlich noch? Warum versuche ich, Kompromisse zu erarbeiten? Warum versuche ich, andere zu verstehen, wenn die mich gar nicht verstehen wollen? Das ist schon manchmal sehr deprimierend und man überlegt sich, okay, ich könnte meine Freizeit sicherlich auch anders verbringen. Vielleicht auch etwas netter. Und dann kommt wieder mein Lebensmotto. Wer sich nicht bewegt, bewegt auch nichts. Wenn ich in der Freizeit lese, stricke oder joggen gehe, dann bewege ich für die Stadt Wuppertal nichts.
Jedenfalls nicht viel. Aber dich. Aber und mich. Damit bewegst du ja auch dann dich im Kopf weiter, um dann wieder die Kraft zu haben, später dann für Wuppertal was zu bewegen. Also ich glaube, das sind so 2 Zahnräder, die so ineinander greifen und nur sich bewegen, wenn man beide irgendwie bewegt.
Ja, das größte Beispiel ist ja eigentlich unser Oberbürgermeister, den ich absolut schätze, den ich unterstützt habe und den ich wirklich auch in seinem Amt sehr schätze, der aber eben halt von der Politik im Stadtrat oft so eingeschränkt wird, dass er eigentlich das, was er möchte, gar nicht durchsetzen kann. Und all die Ansprüche und die Erwartungen, die an ihn gestellt werden, gar nicht erfüllen kann, weil es nicht zugelassen wird, dass er diese erfüllen kann. Das tut mir unendlich leid. Ich glaube, dass er für Wuppertal viel hätte tun können, wenn man ihn gelassen hätte. Aber auch da sind verletzte Eitelkeiten, da sind, weiß ich nicht, die Grünen sind eh an allem schuld. Er hat vielleicht das falsche Parteibuch, ich habe keine Ahnung. Ich habe in der Politik gelernt, erstmal sind die Grünen schuld und dann sind immer alle anderen schuld und oft sind die Frauen schuld und ganz zuletzt überlegt man nicht, ob man selber schuld ist, macht man nicht in der Politik.
Aber du hast die Frauen gerade schon angesprochen und wir haben jetzt noch gar nicht so geklärt, dass A ist grüne Bürgermeisterin oder generell Bürgermeisterin jetzt kein Vollzeitjob, das kann man ja nochmal erwähnen, falls das die Leute... Genau, das ist nämlich ein Ehrenamt. Aber wenn man das Wort Bürgermeisterin oder Oberbürgermeister, der Oberbürgermeister macht das natürlich beruflich, aber die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dieser Stadt machen das eben nicht beruflich. Das ist ein Ehrenamt. Das heißt, du hast parallel einen laufenden Vollzeitjob. Da muss man nochmal kurz vielleicht zur Erklärung dazu sagen. Und in dem beschäftigst du dich mit dem Thema Gleichstellung.
Ja.
Im Großen und Ganzen und vor allem im Kleinen, weil das ist halt sehr kleinteilige Arbeit. Es gab jetzt innerhalb des Jahres eine Entwicklung, dass es neben Parteien und Fraktionen dieser Parteien im Stadtrat auch eine Gruppe gibt, die sehr überparteilich agiert und wo sehr viele verschiedene Parteien mit dabei sind. Du hast ja mal einen Antrag vorgebracht der Ratsfrauen. Kannst du mal kurz erklären, was das überhaupt ist?
Naja, wir sitzen im Stadtrat mit ca. 25 Frauen. Ich weiß gerade nicht, es hat ein paar Wechsel stattgefunden. Und von 80 Personen ist das natürlich eine Minderheit, muss man klar sagen. Wenn man die Bevölkerung in Deutschland sieht, sind es immer mehr als 50% Frauen. Und trotzdem sitzen von 80 Personen nur 25 Frauen im Stadtrat. Finde ich ein bisschen merkwürdig, weil es repräsentiert ja nicht die Bürgerschaft. Jetzt kann man sagen, okay, die Frauen sind viel mehr eingebunden in Care-Berufe und müssen halt in ihrer Freizeit neben ihrem Beruf tatsächlich in der Familie die Care-Arbeit ja auch übernehmen. Care-Arbeit, Pflegearbeit natürlich, ne? Und ich habe gedacht, so als Bürgermeisterin könnte ich einfach mal die ganzen Ratsfrauen zum Kaffeetrinken einladen. Und ich hatte das Gefühl, als wenn das aufgesaugt wurde wie ein Schwamm. Und es ergab sich einfach so, dass man auch, wenn man im Stadtrat sitzt, auch mal über Politik spricht und auch mal über Missstände, die da sind, einfach spricht. Und ich fand es wohltuend und wirklich erfrischend, dass man miteinander sprach, ohne dass man sich gegenseitig das Parteibuch vor die Nase gehalten hat. Man sitzt zusammen, trinkt einen Kaffee, einen Wein oder was auch immer und redet miteinander. Natürlich sind wir auch von den Parteien sehr unterschiedlich, haben nicht alle die gleiche Meinung, aber zu dem Antrag, auf den du ansprichst, kann ich nur erklären, es war einfach so, einer hatte eine Idee, lasst uns doch einen Antrag dazu machen. Und dann kam von allen Seiten, Mensch, lass uns das so und so machen. Und dann sagte die Nächste, ja, aber das können wir auch noch mit reinnehmen oder bedenkt mal dieses. Und dann sagte der Nächste wieder oder die Nächste wieder, lass uns das rausnehmen und das verändern. Das war ein super konstruktives Miteinander, was ich mir parteiübergreifend im Stadtrat eigentlich wünschen würde. Aber ich glaube, manche Männer, und da muss ich jetzt mal ein bisschen männerfeindlich vielleicht sein, sind da, fühlen sich da nicht in der Lage zu, glaube ich. Für die ist das Parteipolitische wichtiger als die Stadt Wuppertal oder das, was man nach vorne bringen will. Das ist jetzt böse, vielleicht von mir formuliert, aber ich glaube, wenn der Stadtrat nur aus Frauen bestehen würde, wird es vielleicht etwas leichter sein, miteinander Kompromisse zu finden. Aber auch das, es gibt auch Frauen, die keine Kompromisse finden möchten und die auch auf 100% gehen. Also ich würde es nicht alles so pauschalisieren. Im Moment finde ich es erfrischend mit den Ratsfrauen. Wir treffen uns unregelmäßig auch zu Aktionen, versuchen uns zu vernetzen. Wir hatten jetzt schon die Innungsfrauen da und haben schon Kontakt zu einigen Organisationen aufgenommen. Wir hatten die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wuppertal da und führen einfach Gespräche, wie wir helfen können, wie wir verschiedenen Institutionen helfen können, wie wir als Frauen damit in unsere Fraktionen gehen können und vielleicht auf einem anderen Weg was bewirken können. Jetzt gibt es natürlich Fraktionen, da sitzen Männer drin, die finden das völlig legitim und haben da gar keine Probleme mit. Die grünen Männer haben sowieso keine Probleme mit Frauen. Erstaunlicherweise die CDU auch nicht. Bei der SPD habe ich da das Gefühl, dass die sich denken, es kommt zu einem Machtverlust, was völliger Blödsinn ist. Wir wollen einfach nur Wuppertal nach vorne bringen und das hat mit Macht überhaupt nichts zu tun. Das hat einfach mit Ideen und konstruktivem Miteinander zu tun.
Und weil du vorhin schon so ein bisschen Veränderung, Umgestaltung angesprochen hast, euer Antrag unter anderem oder es wäre eure Arbeit und dementsprechend auch der Antrag ging ja um das Redepult. Genau. Also etwas, was für die Leute draußen jetzt gar nicht so relevant oder interessant ist, aber es ist ja trotzdem interessant, weil vorher musste man sich, und das ist vor allem für die etwas kleinen Ratsmitglieder echt ein bisschen problematisch, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr problematisch gewesen, sodass sogar so kleine Treppchen mitgebracht worden sind, wie ich mal gesehen habe. man konnte sich einfach nicht vernünftig an dieses RednerInnenpult stellen, weil es ein Rednerpult ist. Jetzt habe ich mal sprachlich hier kleine Finesse rausgehauen, weil es halt dann doch eher so auf 1,70 plus eingestellt ist. Und die, die es eben nicht sind, die konnten sich dann mit der Nase, wie das Kind an der Wursttheke, konnten gerade mal so eben bis zur Mitte gucken. Warum ist das so wichtig? Also warum ist genau dieser Punkt, den ich gerade als weißer Cis-Mann angesprochen habe, warum ist der so wichtig und warum macht der auch doch einen Unterschied?
Also erstmal müssen wir von der Historie ausgehen. Unser Ratssaal ist ein historischer Ratssaal, der nicht unter Denkmalschutz, aber wirklich sehr, sehr lange schon besteht. Und Politik wurde immer von Männern gemacht. Das war immer so. Frauen sind noch nicht so lange in der Politik und wenn sie länger drin wären, dann würden sie vielleicht auch einen größeren Anteil bei den Ratsmandaten haben. Aber da Männer in der Regel größer sind als Frauen, sind die Redepulte natürlich dann auch entsprechend angepasst worden. Das haben wir richtig. Wir haben aber auch kleine Männer im Stadtrat sitzen. Und das Problem ist, wenn man hinter so einem massiven Redepult steht und man guckt eben nicht drüber, wird man auch nicht gesehen. Man wird vielleicht gehört, aber nicht gesehen. Und wenn man nicht gesehen wird, hat das den Effekt, dass die Menschen, die da sitzen, das ist wie in der Schule, wie beim Lehrer. Ne? Wenn der Lehrer mich nicht sieht, dann fange ich an zu schwatzen. Und genau so war es im Ratssaal. Wenn sich also kleine Menschen dahinter gestellt haben, wurden nicht gesehen, haben aber auch ihre Rede gehalten, dann wurde eben halt geschwätzt und geschwatzt und die Geräuschkulisse wurde immer größer und immer lauter. Und das ist despektierlich, das ist respektlos den Leuten, die sich wirklich Gedanken gemacht haben über ihre Rede, über ihr Thema, das sie nach vorne bringen wollen und die dann eben halt wirklich mit Enthusiasmus und auch Emotionen da vorne stehen. Und genau, gesehen hat man das bei Menschen, die jetzt deutlich größer sind, die da stehen, die eben halt was hermachen, sagt man ja so im Allgemeinen, da war der Ratssaal still, da hat man zugehört. Das war sehr auffällig und das hat uns missfallen. Und es hat halt mehrheitlich Frauen erwischt, mehr Frauen als Männer, ganz klar. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben auch ein Ratsmitglied, was im Rollstuhl sitzt. Und auch dem Ratsmitglied ist die Möglichkeit genommen worden, vorne in Front zu allen Ratsmitgliedern zu sprechen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Er kann ohne Probleme mit seinem Rollstuhl nach vorne kommen und genauso Reden halten wie jeder andere auch und kann genauso emotional und genauso seine Sache vertreten. Und das finde ich einfach wichtig.
Jetzt war die erste Ratssitzung mit dem neuen RednerInnenpult. Ja. Und da kann man jetzt wirklich gendern, weil das ist ja jetzt auch wieder für alle. Und man hat gesehen, erstmal ist es Thema, also Leute gehen dahin, egal ob klein, ob groß. Es gab übrigens auch mit Rainer Wiedmann aus unserer Fraktion einen Herrn, der sich das höher gestellt hat, weil er nun mal, ich glaube, über 1,90 oder auf jeden Fall 1,90 ist. Da stellt man sich das natürlich, wenn die Person davor kleiner war, ein bisschen nach oben. Ist auch für ihn angenehmer, ne? Also man muss... Manche Leute nehmen ja auch noch klassisches Papier mit nach vorne, das ist ja vollkommen okay, wenn ich da stehe und ich bin ein bisschen größer und ich muss das so nach unten ablegen, genauso wie wenn ich es nach oben ablegen möchte. Es ist halt schwierig und nicht wirklich für alle da. Hast du Resonanzen bekommen von Menschen, die nicht bei den Ratsfrauen mit dabei waren?
Ja, das war total lustig, das war großartig. Es war echt total großartig, weil die Ratsfrauen haben das wirklich sehr positiv gesehen und wohlwollend beobachtet und die Männer haben da gestanden und haben dieses Ding immer hoch und runter gefahren und fanden einfach die Technik total klasse und fanden es auch ganz toll, dass man es so hochfahren konnte, dass es eben genau wie du beschrieben hast, auch den noch größeren Menschen, die jetzt fast 2 Meter sind oder so, auch gerechter wird. Von daher war das eigentlich eine ganz, ganz lustige Sache. Die Sache hätte schon längst passieren können. Warum das nicht passiert ist, weiß ich nicht. Warum es da die Ratsfrauen zu gebraucht hat, ist mir auch völlig unklar.
Mir ehrlicherweise auch, weil du hast ja gerade schon gesagt, es gibt halt auch genug kleinere Männer im Rat. Also eigentlich hätte man vielleicht schon vorher auf diese Idee kommen können, wenn man denn möchte. Ne?
Das noch nicht mal im Stadtrat, ja. Wir haben ja einen Dezernenten, der nicht gerade ein Riese ist. Und der hat den Haushalt eingebracht und man hat ihn auch kaum hinter dem Pult gesehen. Das war schon schade.
Man kann ja vielleicht mal an systemischen Dingen mal auch zweifeln in dem Fall und dann mal sagen, hey, da könnte man doch für alle mal die gleichen Möglichkeiten beim Reden verursachen.
Ja, also ich habe dann festgestellt, dass dieses Redepult an sich überhaupt gar keine Diskussion mehr war, dass das nötig war. Es wurde dann viel mehr am Design rumgemäkelt. Dem einen war es zu schwarz, dem anderen war es zu, weiß ich nicht. Das war, also es ist schon bemerkenswert, wie dann über so eine Neuerung oder Veränderung gesprochen wird. Dass die Veränderung einfach sinnvoll ist, steht, glaube ich, außer Frage.
Die Ratsfrauen können nur entstehen, weil überhaupt 25 Ratsfrauen in diesem Rat sitzen. Ansonsten gäbe es diese Gruppe natürlich nicht. Du hast gerade schon gesagt, 80 Personen, 25 Personen werden weiblich gelesen. Was denkst du, fehlt, damit aus diesen 25 40 werden? Das ist jetzt schön, weil das sind so schöne Fünfer-Schritte. Man kann das so, man könnte sozusagen sagen, was fehlt, damit es 30 werden, was fehlt, damit es 35 werden. Und was würde fehlen, deiner Meinung nach, ich meine, du machst Gleichstellung auch beruflich, das kann ich auch mal sagen, das heißt, grundsätzlich weißt du, wie so ein Transformationsprozess aussehen kann und wie man auch vielleicht Männern mal sagen kann, hey, das ist nicht nur so, dass wir hier auf Krampf eine 50-50-Quote so richtig mit Zahlen heraufbeschwören wollen, sondern das ist besser für alle. Sieh es ein. Also was denkst du, was fehlt, damit man auf diese, wie gesagt, 30, 35, 40 Personen, die weiblich gelesen werden im Rat, kommen könnte?
Ich denke, das ist grundsätzlich schon so. Ich sitze ja in vielen Auswahlgremien und da beobachte ich eben halt sehr, dass Männer sich, jetzt fange ich wieder an, vielleicht ein bisschen despektierlich zu sein, dass Männer sich gerne überschätzen, ja, dass Männer, wenn sie sich irgendwo bewerben, es überhaupt gar nicht wichtig finden, dass sie auch qualifiziert sind. Sie finden es einfach nur wichtig, dass sie sich bewerben und diesen Job bekommen. Bei Frauen sieht das anders aus. Die hadern dann mit ihrer Qualifikation und möchten zumindest die 100%ige Qualifikation haben, um sich überhaupt erstmal zu bewerben. Ich sitze jetzt nicht nur in Gremien hier bei der Stadt, in politischen Gremien. Ich sitze ja auch in Auswahlgremien in meinem Beruf und in meinem Job. Und ich habe ganz ehrlich in der Zeit, wo ich da sitze, noch nie eine Frau gehabt, die sich beworben hat, obwohl sie nicht qualifiziert ist. Ich habe aber etliche Männer schon erlebt, die trotz fehlender Qualifikation ihre Bewerbungen abgegeben haben. Das finde ich bemerkenswert. Und deshalb glaube ich, dass Frauen persönlich angesprochen werden müssen. Die müssen, so ähnlich wie es mir ergangen ist, jemanden haben, Mentor, wie man das auch immer nennt, der sagt, Mensch, das schaffst du, mach das doch einfach mal. Wir wollen dich hören, wir wollen mal hören, was du zu sagen hast. Und nicht immer nur, unzufrieden zu Hause sein. Weiß nicht, Frauen sind eben halt in der Familie immer noch, und das ist tatsächlich immer noch so, die Macher. Und das ist genau der Punkt. Die Männer verdienen das Geld und die Frauen oder viele Frauen sind die Macherinnen. Und wenn sie das in die Politik bringen würden, wenn sie einfach sich da mal das Herz nehmen und einfach sagen, ich habe was zu sagen und ich möchte auch mal gehört werden, fände ich das absolut großartig. Ich glaube, die Quote hilft uns da ein Stück weit. Ohne Quote wäre ich wahrscheinlich auch nicht im Stadtrat. Denn es geht auch darum, Menschen zu qualifizieren. Es heißt, es ist ja so, dass manche Menschen sich für qualifiziert halten, die es nicht sind. Und manche sind qualifiziert, halten sich aber nicht für qualifiziert. Und ich glaube, da gehört es ein Stück weit, die Leute zu unterstützen, die die Qualifikation haben, und die Leute ein bisschen zurechtzustutzen, die sie vielleicht nicht haben und sich einfach überbewerten. Hat was mit Selbstreflexion auch ein Stück weit zu tun.
und auch was mit Selbstbewusstsein. Also ja, dieses natürlich. Empowerment, was ja gerade im Bereich Feminismus immer als sehr starke Begrifflichkeit vorne vorsteht, was auch viele, die sich beruflich mit Feminismus auseinandersetzen oder generell damit, Frauen zu bestärken, Dinge zu tun, wo man ja vielleicht auch trotz fehlender Qualifikationen oder auch wenn die Qualifikationen da sind, aber man vielleicht nicht das Selbstbewusstsein hat, gestärkt wird in der Art der Ansprache zum Beispiel. Also wenn halt explizit dort steht, das muss ja jetzt auch so sein, dass in den Ausschreibungen zum Beispiel auch immer steht, dass man kein generisches Maskulinum verwendet, sondern eben, dass man weiblich gelesene Personen oder Personen aus dem diversen Spektrum eben auch ansprechen möchte, sodass man ein Empowerment alleine in der Sprache hat. Das ist ja auch, glaube ich, das Problem, was Markus Söder nicht versteht, aber das ist, führt zu weit. Aber siehst du das auch so? Also siehst du diese kleinen, du hast ja vorhin auch von kleinen Schritten gesprochen, siehst du diese kleinen Schritte auf einem guten Weg, um zu diesen 30, 35, 40 Frauen im Wuppertaler Stadtrat zu kommen?
Erstmal beschäftigt sich Markus Söder mehr mit Populismus als mit irgendwelchen anderen Sachen.
Das sowieso.
Man muss bedenken, dass es wirklich kleine Schritte sind, die wir nach vorne gehen. Man sagt, Männer fördern Jungs. Das ist tatsächlich so. Frauen fördern aber noch lange keine Mädchen. Caroline Kebekus, ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, die Bienenkönigin, die hat das mal auf den Punkt gebracht. Es gab eine ganze Zeit lang Frauen, die es tatsächlich nach oben geschafft haben, aber die waren dann die Bienenkönigin und die wollten die einzige sein, die da oben steht. Und sie haben dann eben halt nicht andere Frauen empowered, mitgezogen. Da müssen wir hinkommen. Diese Solidarität unter Frauen, die muss größer werden. Die Männer haben die schon längst, die haben die immer gehabt. Die haben sich immer gegenseitig die Posten und alles zugeschoben, ganz sicher. Und wir müssen dahin kommen, nicht, dass wir es ihnen gleich tun, sondern dass wir es besser machen und gerechter.
Das finde ich ein schönes Vorschlusswort, weil wir haben nämlich noch eine kleine Rubrik sozusagen, die wir hier einführen wollen, damit wir ein bisschen ein paar Themen aus diesem Jahr, weil wir können natürlich jetzt nicht in der Kürze der Zeit alle Themen dieses Jahres hier abfrühstücken, sondern wir beschäftigen uns mit einigen Themen aus diesem Jahr jetzt mal ganz kurz. Ich werfe dir Begriffe hin und du kannst ein oder zwei oder drei Sätze, je nachdem, was dir dazu einfällt, gerne dazu sagen. Und dann sage ich aber auch nichts mehr dazu, sondern es kommt direkt der nächste Begriff. Also es ist nur deine Meinung, die steht für sich alleine, ja? Fangen wir mal an mit dem in diesem Jahr eröffneten Schwebodrom.
Ganz großartig. Das Jahr 1929 in Wuppertal. Mega geil.
Jetzt frage ich doch, warst du drin?
Ich war natürlich drin. Ich war zur Eröffnung drin und fand auch diese Ausstellung zur Industrialisierung mit der Illumination von Gregor Eisenmann fand ich ganz großartig. Ne? Auch, dass die Schwebebahn in Lego-Form da jetzt steht. Ich muss sagen, so ein bisschen merkwürdig fand ich es, als ich in der Schwebebahn saß und alles war so eng und ich sollte dann auch noch so ein Ding aufsetzen. Da habe ich gedacht, das ist aber jetzt sehr unangenehm. Aber als ich diese Brille auf hatte, diese 3D-Brille, da hat man die Weite gesehen und man konnte auch runtergucken. Und ich wollte dann irgendjemandem was zeigen. Das ging natürlich gar nicht, weil wir ja nicht den gleichen Blickwinkel hatten. Aber man hatte das Gefühl, dass also es war toll, hat mir super gut gefallen. Jetzt gibt's, habe ich gehört, auch ein Café noch da in der Nähe und das ist ja großartig. Ich finde es klasse.
Da verbinden sich, glaube ich, Freizeit und ja, Freizeit-Kulinarik quasi dann auch nochmal miteinander. Der nächste Begriff, den ich habe, ist der Wuppertaler Zoo in Klammern Ausbau.
Der Wuppertaler Zoo, der hat ja einen ganz enormen Wandel mitgemacht, mit dem Dr. Laurenz, der da jetzt die Leitung hat, der den Zoo ja ganz anders aufstellt als die alten Direktoren vorher, die ja auf Artenvielfalt gezählt haben und er eben halt auf den Erhalt der Arten zählt mit dem Aralandia, großartige Sache. Ich hatte auch die Möglichkeit, vorab schon mal, bevor die Vögel drin waren, da reinzugehen, mir das anzuschauen. Das ist ja wirklich super, ne? keine Parship für Aras, ne? Mega. Da finden sich Paare und bleiben, die bleiben ja auch ein Leben lang zusammen, ne? Und gehen dann in andere Zoos und können die Population aufrechterhalten. Ich weiß, es ist übrigens Zootier des Jahres, ne? 2023, der Hyazinth-Ara. Großartig, dass der Eisbär weg ist, dass die Eisbären weg sind, ist traurig, aber absolut notwendig. Die Anlage war viel zu klein und ich fand auch die Aussage, wir geben die Eisbären nicht um jeden Preis ab, wir geben sie nur dahin, wo sie es besser haben. Mhm. Einfach großartig. Das zeigt die Liebe zu den Tieren und ich glaube, das ist was, was den Zoo mittlerweile ausmacht. Das sehen wir jetzt auch bei der Elefantenanlage und bei vielen, vielen anderen Änderungen, die vorgenommen worden sind. Wo natürlich der Zooverein auch einen riesen Anteil daran hat. Ich bin übrigens auch im Zooverein.
Und das ja auch sehr, sehr überzeugt. Also das, was du gerade erzählt hast, fußt ja darauf, dass du dich sehr mit diesem Thema beschäftigst. Und zwar nicht nur jetzt, ne, in deiner Arbeit als Bürgermeisterin, sondern weil du das halt auch für ein wichtiges Element in der Stadt.
Naja, überleg doch mal, wenn du nur auf Artenvielfalt zählst und du nur ein Tier von einer Gattung hast, wie elendig und einsam ist dieses Tier denn? Ich meine, mach das mal mit Menschen, das geht überhaupt nicht, ne? Und da muss man eben halt auch überlegen, was ist richtig, was ist nicht richtig? Sind Zoos überhaupt noch zeitgemäß? Ja. Die Frage kann man sich durchaus stellen, aber ich glaube, um die Arten zu erhalten, ist sicherlich das ein oder andere sinnvoll. Und ich glaube, so wie es in Wuppertal angepackt wird, ist das schon eine sehr gute Sache.
Der letzte Satz ist schön, so wie das in Wuppertal angepackt worden ist, ist das schon eine gute Sache.
Und so.
Ja, nächster Punkt, goldene Bänke.
Ja, das ist natürlich ein Streitthema, aber man muss auch mal sehen, wie es dazu gekommen ist.
Gerne, ja, erzähl es uns.
Ja. Irgendwie jetzt da und sind golden und die Leute sind alle völlig aufgeregt. Ich selber habe es auch nicht so ganz verstanden, warum die so sind, wie sie sind. Als man mir es erklärt hat, habe ich das so ein Stück weit nachvollziehen können. Ob ich es so gemacht hätte, weiß ich nicht. Eigentlich sind sie grandios, weil sie sind beleuchtet, sie werden angenommen von den Menschen. Ich kann also jetzt nicht verstehen, dass sie so schlecht geredet werden. Was mir auffällt, ist natürlich die Graffitis da drauf, die sind doof. Das, finde ich, macht das Ganze nicht schöner, ne? Dass sie jetzt assoziieren mit den goldenen Rahmen von den Bildern, die im Vonderheit-Museum sind. Naja, liegt im Auge des Betrachters, kann man so sehen, kann man so sehen. Sie waren teuer, ja, es war eine Ausschreibung, es hatte einen künstlerischen Hintergrund. Muss man vielleicht alles mal im Konsens sehen und nicht einfach nur, da stehen Bänke, die sind doof, die will ich nicht. Aber so ist Politik halt und so sind Bürger, die mit Politik umgehen, wenn sie die Hintergründe nicht verstehen.
Und so ist manchmal auch der nächste Begriff, den ich dir in den Kopf werfen möchte, Social Media.
Ich hasse Social Media. Das heißt, ich gucke gerne rein, aber selber bespielen finde ich einfach grottig.
Ansonsten hätte ich noch, wir sind jetzt sehr Wuppertal-Ost-spezifisch, also hätte ich einmal noch als Begrifflichkeit den Weihnachtsbaum auf dem Barmer Weihnachtsmarkt.
Ja, der ist süß, oder? Ich finde den großartig. Also muss ein Weihnachtsbaum 10 Meter, 20 Meter hoch sein?
Ich weiß. Du weißt doch, also gerade weil du ja viel über Feminismus und so weiter gesprochen hast in den letzten 20, 30 Minuten, du weißt doch eigentlich, ich sage das jetzt, damit du das nicht sagen musst, eigentlich geht es doch immer darum, wer den Größten hat. Und dementsprechend ist es doch auch vollkommen okay, dass die in diesem Jahr, wie auch in den letzten Jahren, Dortmund gewonnen hat. Das ist doch auch okay. Ich bind das jetzt mal so ab, weil ich glaube.
Ich würde den Weihnachtsbaum jetzt nicht als Phallus-Symbol sehen. Also das würde ich jetzt
niemals tun. Niemals. Weil da geht es ja auch nicht um kompetitive Elemente bei Weihnachten und schon gar nicht um Geld. Deswegen, Ironie habe ich irgendwann mal gelernt, kommt im Radio nicht so gut. Bei Podcasts ist ja ein bisschen verwandt.
Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass es einfach ein Sicherheitsaspekt ist. Wir haben keine Bodenhülse in der Platte vor dem Rathaus, die ist mal nicht gemacht worden, wann auch immer dieser Rathausvorplatz entstanden ist. Sie ist nie gemacht worden, soll, glaube ich, im Rahmen des Umbaues des Wertes soll tatsächlich eine Bodenhülse eingelassen werden, sodass wir in Zukunft möglicherweise auch den größten, längsten oder was auch immer haben. Ich finde es jetzt nicht ganz so wichtig. Ich finde das Miteinander wichtiger. Ich finde, Geschenke sind nicht ganz so wichtig. Ich finde einfach, die Geschenke sitzen eigentlich am Tisch zu Weihnachten und und essen mit dir und reden mit dir und verbringen vor allen Dingen Zeit mit dir oder miteinander. Wenn jetzt der ein oder andere einen größeren Baum möchte, mein Gott, dann muss er auch vielleicht die Versicherung bezahlen. Denn wenn dieser Baum bei einer Sturmböe umfällt und irgendjemanden verletzt, dann ist das Geschrei auch wieder groß. Um Gottes Willen, wer zahlt jetzt die ganzen Schäden, die dadurch entstanden sind? Dann wird es wieder keiner gewesen sein. Und dann wird vielleicht diskutiert, musste der Baum denn so groß sein? Hätten wir nicht einen kleineren nehmen sollen? Also ich finde, es wird in Wuppertal, man sagt ja, Wuppertal ist die Stadt der Nörgler und Mopperköppe. Es wird halt gerne gemoppert, es wird gegen alles und jedes gemoppert, es wird nicht gerne hinterfragt und vielleicht auch nach dem Sinn wird selten gefragt. Vielleicht sollten wir uns alle mal beruhigen und denken, okay, Weihnachtsbaum ist schön, wie groß ist er? Ist immer noch 5 Meter, mein Gott. Ich persönlich denke, auch das reicht. Wir brauchen nicht wie in Dortmund einen Weihnachtsbaum, wo oben BVB prangt. Ich keine Ahnung.
Das Letzte, was ich mitgebracht habe, bringt uns 25 Meter weiter ungefähr, oder 20 bin ich so gut im Schätzen, weg von diesem Baum. Und zwar sind es die rosanen Barmenbuchstaben? Ist es das die richtige Farbe? Ich bin nicht so gut mit Farben. Ist es rosa? Wir nennen es jetzt rosa. Man könnte pink. Es auch pink vielleicht. Okay, rosa, pink. Sucht euch eine Farbe aus, die ihr das hört. Aber auf jeden Fall diese Buchstaben auf dem Rathausplatz, neben dem Rathausplatz. Man weiß es nicht so ganz. Auf jeden Fall die Barmenbuchstaben.
Ja, ich warte drauf, dass genauso gemoppert wird wie über die goldenen Bänke. Ich habe jetzt gehört, die waren etwas günstiger vom Preis her. Mein Gott, Kunst, Kultur, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube, auch diese Bänke oder diese Sitzgelegenheiten werden angenommen und werden bespielt werden. Und man sollte einfach mal nicht immer gleich moppern, sondern einfach mal ausprobieren.
Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort, was vorher schon ein inhaltliches geliefert. Und das ist ein anderes schönes Schlusswort, was man für die Feiertage oder die Tage zwischen den Jahren auch, glaube ich, ganz gut verwenden kann, für die eigene Familie vielleicht auch. Einfach mal vielleicht nicht moppern. Dagmar, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über 2023 und um eigentlich alles andere drumherum auch zu sprechen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ich glaube, es ist dein erster Podcast, deswegen hast du gut gemacht. Sage ich jetzt auch nochmal von meiner Seite aus. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und schöne Weihnachten, guten Rutsch und ein schönes, hoffentlich erfolgreiches 2024.
Sehr gerne. Das wünsche ich natürlich allen, die das hören, dass sie wirklich gesund und zufrieden und glücklich das neue Jahr beginnen können.
In diesem Sinne, macht es gut. Wir hören uns. Tschüss.